Aloha bei Proud Nomad Vibes bei Barbara Licious, dem Geplauder über Freiheit, Reisen und ortsunabhängiges Arbeiten. Ich nehme dich mit in mein Leben als digitale Nomadin und teile ehrliche Geschichten, inspirierende Gespräche und vor allem jede Menge Motivation für deinen Weg in die Unabhängigkeit. Schön, dass du dabei bist. Hallo zu einer neuen Folge Proud Nomad Vibes und heute sitze ich hier mit dem Markus, beziehungsweise wir sitzen vor Zoom beide vor den Laptops und machen das online. Der Markus ist Mentor für Empathie und Charisma und nennt sich selbst quasi Teilzeit digitaler Nomade. Was das genau bedeutet, wird er uns jetzt mal selbst erklären und ich sage hallo lieber Markus, ich freue mich riesig, dass du da bist.
Hallo, liebe Barbara. Ich freue mich auch riesig, dass ich da bin und dass du da bist.
Schön, dass es geklappt hat.
Ja, finde ich auch.
Mentor für Empathie und Charisma. Wie bist du da hingekommen?
Also das ist eine... Wie viel Zeit haben wir?
So viel du möchtest.
Okay, dann sage ich mein Mittagessen ab.
Sehr gut.
Also es ist tatsächlich, also wenn man es genau nimmt, eine relativ kurze Geschichte, aber von der Zeit her und was da drin war, eine relativ lange. Ich war mal Lehrer für Mathematik und Physik am Gymnasium. Das ist eine halbe Ewigkeit her und habe dann beschlossen, aus dem Schuldienst rauszugehen, aus vielen verschiedenen Gründen. Der Hauptgrund war, dass mein oberster Wert Freiheit, Unabhängigkeit voll durchgeschlagen hat. Dann war die Frage, was mache ich? Und jetzt muss man wissen, ich hatte ein paar Jahre vorher in den USA in einer Buchpräsentation in Denver, Colorado, den Daniel Goleman kennengelernt. Völliger Zufall, der damals das Buch, also da merkt man, wie lange das schon her ist, das war 1995, der damals das Buch Emotional Intelligence rausgebracht hat. Und da hat über dieses Thema noch nie jemand irgendwie was erzählt gehabt. Und ja, ich war da drin und mich hat das total fasziniert. Und dann bin ich in den Schuldienst, habe gemerkt, ich bin da kreuzunglücklich, weil ich nicht das machen kann, was ich machen will. Und bin dann raus und habe eine Trainerausbildung gemacht, weil ich sehe mich als Lehrer. Heute sage ich eher Coach und Mentor dazu.
Ja.
Und mein damaliger Ausbilder, der Werner, hat damals gesagt, ja, du brauchst eine USP. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Und nachdem er es mir erklärt hat, was das ist, habe ich gesagt, oh ja, ich habe da was, nämlich emotionale Intelligenz. Und dann sagt er, oh, das ist aber schon sehr speziell. Und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, also Werner, gerade eben hast du noch gesagt, ich brauche eine sehr spitze USP und jetzt ist es zu speziell. Ja, was denn jetzt?
Ja.
Dann hat er gesagt, nee, mach einfach. Und ja, so ging das los. Ich habe mich dann selbstständig gemacht mit dem Thema emotionale Intelligenz und habe mich dann sehr schnell zusammengetan mit zwei sehr, sehr lieben Damen, die ein kleiner Fun Fact am Rande, die gleichzeitig ehemalige Lebensgefährtinnen von mir sind, nämlich mit der Irena und mit der Sabine. Und wir haben bis heute diese Firma EQ Dynamics. Also das EQ deutet darauf hin, was wir machen, emotionale Intelligenz. Und die Grundidee von emotionaler Intelligenz ist, Emotionen sind Kommunikationssignale. Und wir haben über die Jahre Tausende tatsächlich von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, also Mitarbeiter von Unternehmen trainiert und sind immer mehr zu der Erkenntnis gekommen, dass natürlich, wenn schon Emotionen Kommunikationssignale sind, dass sie dann auch natürlich was damit zu tun haben mit dem, was man persönliche Ausstrahlung nennt. Und vor dann ungefähr 10 Jahren, jetzt machen wir mal einen ganz großen Sprung, vor 10 Jahren haben wir uns, das meine ich tatsächlich so, tatsächlich mal getraut, Charisma dazu zu sagen. Also der Begriff Empathie im Zusammenhang mit emotionaler Intelligenz, der liegt ja völlig nahe. Und wir haben uns dann dabei ertappt, oder beziehungsweise ich muss so sagen, ich habe mich dabei ertappt, dass ich zunehmend Spaß daran gefunden habe, Menschen zu begleiten, zu trainieren, zu coachen oder als Mentor zu begleiten zu dem, was sie als persönliche Wirkung, persönliche Ausstrahlung und so weiter nennen. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt nennen wir das Kind einfach beim Namen und sagen Charisma dazu. Und so bin ich dann quasi in diese Nummer reingekommen. Und das war auch die Zeit, wo wir langsam in dieser Trainerkarriere, könnte man sagen, aufs C-Level hochgestiegen sind. Das heißt, wir haben dann zunehmend Führungskräfte, Top-Führungskräfte, Unternehmensinhaber, Vorstände, Vorstandsvorsitzende, Vorstandsteams und so weiter gecoacht. Und da geht es im Grunde genommen auch um das gleiche Thema. Also wie wirken die? Wie wirke ich? Und ja, dazu sagen wir Charisma. Und ich habe dann irgendwie um den Faden rund zu, um das Rad rund zu machen und den Faden so ein bisschen zusammenlaufen zu lassen. Ich habe dann irgendwie keine große Lust mehr gehabt. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, aber ich glaube, die gehören nicht zu deiner Zielgruppe. Ich habe dann irgendwie keine Lust mehr gehabt, mit diesen Alpha-Tieren und Silberrücken zu arbeiten und mal salopp gesagt auf der mittleren bis obersten Führungsebene 40, 45-jährigen Testosteron übersprudelnden Männern beizubringen, wie sie noch cooler, noch geiler, noch besser wirken können. Klammer auf, ein bisschen auf Kosten ihrer Mitarbeiter. Und ich habe da die Lust dran verloren, habe gesagt, ich möchte eine neue, in Anführungszeichen, Zielgruppe haben. Und bin dann gelandet bei Menschen wie du und ich, könnte ich sagen. Bei denen ist oder war das Problem eher, dass die das Thema zwar super interessant finden, aber nicht das nötige Kleingeld haben, um oder nicht den nötigen Willen, um da was zu investieren, so müsste man vielleicht sagen. Und dann bin ich gelandet bei einer Gruppe, die nennt sich dann Solopreneure, Online-Solopreneurinnen, Online-Solopreneure, digitale Nomaden und wie auch immer ihr, du, ich, wir uns da an der Stelle nennen. Ich bin ja in der Zwischenzeit selber so ein kleiner, haben wir ja gesagt, Teilzeitnomade. Und da bin ich in der Zwischenzeit gelandet als Mentor für persönliche Wirkung, also auch Emotionen, Empathie und Charisma.
Super cooler und spannender Werdegang. Danke fürs.
Ja.
Danke, dass du auch ein bisschen ins Detail gegangen bist
Ja,
schon.
sehr gern.
Und wann kam jetzt dieser Übergang, dass du gesagt hast, du möchtest das Ganze auch ortsunabhängig machen? Du hast schon gesagt, du hast früh eigentlich gemerkt, dass so deine Hauptwerte Freiheit und Ortsunabhängigkeit sind. Und wann hast du das auch in die Tat umgesetzt und bist zum Teilzeit-digitalen Nomaden geworden?
Also, ich korrigiere dich nur ganz ungern, weil mit der einen Geschichte hast du völlig recht. Der oberste Wert ist Freiheit, Unabhängigkeit. Es muss nicht unbedingt Ortsunabhängigkeit sein, oder jetzt korrigiere ich mich schon wieder, es musste damals nicht unbedingt Ortsunabhängigkeit sein. Die Lust an der Ortsunabhängigkeit, die habe ich im Grunde genommen tatsächlich erst entdeckt während der letzten, sagen wir mal, 3, 4 Jahre. Ich bin 2014 mit meiner Lebensgefährtin zum ersten Mal für 2 Monate nach Thailand. Es war also ein super Experiment. Ich bin sehr gern in München. Ja, also unsere beiden Firmen sitzen in München. Wir haben noch eine kleine Vertriebs GmbH nebenher und die sitzen in München. Und ich bin super gern in München. Ich reise auch gern in der Welt rum. Also wir waren auch auf Kongressen in den USA. Ich habe Vorträge gehalten in den USA. Also dieses Job abroad, dieses Übersee arbeiten und so weiter, das hat mir schon alles immer Spaß gemacht. Und wir hatten dann aber vor ein paar Jahren die Idee zu sagen, lass uns mal ein Experiment machen. Lass uns mal 2 Monate nach Thailand gehen. Also mein absolutes Lieblingsland seit über 20 Jahren. Und für mich war Corona der absolute Horror, weil er mich im Grunde genommen 2 Jahre lang an Deutschland gekettet hat. Und da haben wir gesagt, lass uns mal ein Experiment machen, lass uns mal 2 Monate nach Thailand gehen. A, um zu gucken, kleines privates Nebending, ob wir beide das 2 Monate miteinander aushalten, 24/7. Ja. Und das war die erste Challenge. Die zweite Challenge war, lässt sich da leben? Ja, lässt sich da 2 Monate lang ein Leben organisieren oder ein Dasein organisieren, in dem auch gearbeitet wird? Weil die Leute haben damals immer gesagt, boah, geil, ihr macht 2 Monate Urlaub. Und ich habe immer die Hand gehoben und gesagt, Sekunde, Missverständnis. Wir machen genau 14 Tage Urlaub dort und dann wird gearbeitet. Und ja, wie geht es? Da sage ich, ja, um das rauszufinden, gehe ich hin. Ja, wie geht es? Und dann wollte man natürlich auch rausfinden, ob das einigermaßen profitabel geht. Und so kam es Anfang 2024, 2 Monate Thailand, also 2 Wochen Hua Hin, dann 4 Wochen, na, 2,5 Monate waren es, 2 Wochen Hua Hin, 4 Wochen Koh Samui und dann 4 Wochen Chiang Mai. Zu Chiang Mai vielleicht später noch ein bisschen mehr.
Gerne.
Und wir haben an fast alle Geschichten einen Haken hingemacht. Können wir beide das miteinander aushalten? Sofort einen Haken hin. Und das war also wie wir in Bayern sagen, das war kein Gmadewiesen. Ja, das war schon ein bisschen spannend, aber hat super funktioniert. Haken hin, lässt sich in Thailand leben und nebenher arbeiten. Klammer auf, also online, Haken hin. Ja.
Ja.
Profitabel war es nicht. Ja, also der Teil des Experiments, das kann ich in aller Offenheit sagen, der war nicht erfolgreich, was uns aber nicht daran gehindert hat, das Ganze letztes Jahr wieder zu tun, also jetzt in diesem zu Ende gehenden Jahr, Anfang 25, waren wir 4 Monate in Thailand und das war schon ein bisschen profitabler. Und in der Zwischenzeit ist dieses Online-Geschäft auch so gut aufgestellt mit Ads und Funnels und Kursen und so weiter, dass wir dieses Experiment jetzt nochmal ein bisschen ausweiten. Ich werde also von Mitte Dezember 25 bis Mitte April 26 wieder 4 Monate in Thailand sein. Melli kommt dann hinterher. Und so kam es eben dazu, dass ich gesagt habe, das ist richtig geil. Also ich kriege da richtig Lust dran. Und in der Zwischenzeit ist es so, wie du sagst, dieses Thema örtliche Unabhängigkeit zunehmend für mich attraktiv wird. Und du weißt es ja, wir haben ja auch ein bisschen Zeit miteinander verbracht, jetzt in der Toskana auf der Workation vom Citizen Circle. Und ich habe da ziemlich viel gearbeitet und mir macht es richtig Spaß. Ja, und die Leute sagen halt immer, ja, man braucht Disziplin. Und ich sage, ja, das stimmt. Vielleicht kann ich da später noch ein bisschen was dazu erzählen, wie digitale Nomaden ab und zu in Chiang Mai leben oder eben auch nicht oder arbeiten oder eben auch nicht. Da gibt es schon ein paar sehr, sehr interessante Dinge, die man wissen muss, glaube ich, wenn man sich auf so eine Nummer einlässt. Ja, aber so kam es dazu. Und deswegen ja, Freiheit, Unabhängigkeit, ja, und örtliche Unabhängigkeit jetzt auch. Ist mir jetzt auch wichtig. Und deswegen wird dieses Experiment sicher in der nächsten Zeit fortgesetzt. Wir planen auch schon für 2026 ein bisschen mit Italien, vielleicht tatsächlich mehrere Wochen oder Monate. Ja, sodass die Vision in der Zukunft vermutlich lauten wird: 4 Monate im Jahr Deutschland, 4 Monate im Jahr Thailand, 4 Monate im Jahr Italien. Damit habe ich meine Lieblingsländer außer Deutschland, was nicht mein Lieblingsland ist, ziemlich gut abgedeckt.
Ja, damit triffst du ja bei mir auch total ins Schwarze und in mein Herz quasi, weil ich ja auch halb Italienerin bin.
Ach,
Das hast du gar
das
nicht.
wusste ich gar nicht.
Das wusste nicht, ne? Ja, doch.
Ach, witzig.
Meine Mutter war aus Sizilien, aus Palermo.
Ah.
Genau. Ja, also mit Italien und Thailand als Lieblingsländern bist du bei mir genau an der richtigen Stelle. Wobei
Super.
ich für mich sagen muss, also okay, willst du ja auch nicht, aber also ich könnte mir nicht vorstellen, dauerhaft in Italien zu leben, was ich früher tatsächlich gedacht habe. Also bevor
Ja.
ich digitale Nomadin wurde, habe ich eigentlich immer gedacht, ich wandere irgendwann nach Italien aus, weil ich wusste schon als kleines Kind, ich will nicht in Deutschland leben. Und dann dachte ich, okay, dann ist die Alternative logischerweise Italien. Und dann eben
Genial.
im Laufe des Studiums habe ich eben dann festgestellt, so, naja, irgendwie will ich was ganz anderes. Und dann wurde ich digitale Nomadin und jetzt bin ich damit ja sehr happy.
Super.
Und woher kommt bei dir die Italienliebe?
Keine Ahnung. Also ich weiß, ich bin schon, also ich war nie mit meinen Eltern in Italien im Urlaub. Ich glaube, ich war zum ersten Mal in Italien im Urlaub als Student, wo wir gesagt haben, okay, komm, wir packen unsere Sachen, hocken uns ins Auto und fahren jetzt mal einfach über den Brenner rüber und gucken, was da so passiert. Und ich habe mich im Grunde genommen in die ganze Mentalität, in das Land, in die Leute, in das Essen. Für mich spielt Kulinarik eine absolut entscheidende Rolle. Das ist auch einer der Gründe, warum es Italien wahrscheinlich und Thailand sind. Aus meiner Sicht, ich will niemandem zu nahe treten, aber die beiden Länder mit der besten Küche in der Welt, da stehe ich dazu. Und deswegen, das spielt eine ganz große Rolle. Und ich bin ja auch begeisterter, hochambitionierter Hobbykoch. Und ich habe dann gemerkt, oh, das gefällt mir, das taugt mir, ja. Buongiorno und Macerto und so weiter. Und ich habe dann so ein bisschen, ein kleines bisschen Italienisch gelernt. Und mir gefällt die Sprache. Ich finde die Sprache von der Melodie her, ich finde Italienisch einfach sensationell. Diese vielen Vokale, ja, so eine sehr vokalorientiert, nicht so wie Deutschland, ein Konsonant nach dem anderen, ja, mit einer gewissen Härte drin. Also da spielt ganz viel zusammen. Und dann haben wir jetzt insbesondere ich bin mit Melli jetzt seit 7 Jahren zusammen, viele Urlaube in Italien gemacht und haben uns jedes Mal mehr verliebt und haben gesagt, da müssen wir noch hin und da müssen wir noch hin und nach Umbrien müssen wir noch und in die Abruzzen müssen wir noch. Und dann waren wir jetzt letztes Jahr unten in Apulien und uns gefällt es da überall. Also ich kann von Italien gar nicht genug bekommen, muss ich ehrlich sagen, von allem. Und das war also so eine stetig wachsende Liebe. Aber mir geht es witzigerweise wie du. Wir denken da ab und zu drüber nach, sagen, auswandern nach Italien. Ja, aber Nee, also 4 Monate im Jahr Italien, da kriege ich glänzende Augen, aber zu sagen, auswandern und ganz dorthin, nee. Und das hat weniger mit Italien zu tun, als damit, dass halt Thailand auch schön ist oder dass es vielleicht noch ganz andere Plätze auf der Welt gibt. Ja, ich war lange Zeit ein riesen Amerika-Fan. Ich habe viel Zeit auch in den USA verbracht. Das hat sich geändert, aus vielleicht naheliegenden Gründen, was mich angeht, naheliegenden Gründen, die USA für mich im Augenblick völlig raus sind. Wer weiß, ob sich das mal wieder ändert. Ich habe keinen wirklichen Zugang zu Südamerika, vielleicht weil ich da noch nie war, aber ich habe halt einen super Zugang zu den südlichen europäischen Ländern. Ich kann da ohne weiteres Griechenland auch noch mit reinnehmen. Ich finde auch Griechenland phänomenal. Nicht ganz so geil wie Italien, aber Griechenland und Italien in Europa schon super. Ja, und dann natürlich Thailand, Südostasien. Wir werden jetzt auch nach Vietnam gehen und wahrscheinlich nach Bali. Und ich denke auch nicht drüber nach, nach Thailand auszuwandern. Mal abgesehen davon, dass das in dem Sinne nicht geht oder dass es sehr, 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 sehr hohe, auch finanziell hohe Hürden hat. Ja, und dann vielleicht auch aus steuerlichen Gründen diese Auswanderungsgeschichte, Besteuerung. Im Augenblick bleibe ich, was das angeht, mal mit meinem Hauptwohnsitz in Deutschland. Ich zahle auch die Steuern hier, da habe ich jetzt kein so großes Problem damit. Aber dauerhaft in eines der Länder auszuwandern, nein. Aber dauerhaft in Deutschland zu bleiben, auch nicht. Ja, und was liegt da nahe, als zu sagen, ja gut, ich meine, mich zwingt ja auch keiner. Ja. Ich bin ja relativ, wenn ich online arbeiten kann, wenn sich dieses Business trägt, dann zwingt mich ja keiner in Italien, Deutschland, Griechenland, Thailand, was weiß ich wo zu bleiben, sondern da kann ich ja, wenn ich Bock habe, dahin gehen und wenn ich Bock habe, dahin gehen.
Ja, frei entscheiden. Das ist echt.
Genau.
Und du hast es schon angedeutet, Chiang Mai hat es dir auch so ein bisschen angetan, oder?
Ja, ein bisschen ist gut. Ja, Chiang Mai hat es mir angetan, das ist richtig. Das ist 25 Jahre her in der Zwischenzeit, glaube ich. Also, ich glaube, ich habe zwei jüngere Brüder. Und der eine ist deutlich jünger als ich, der Thomas ist 13 Jahre jünger als ich, sozusagen der Nachzügler in der Familie von einer anderen Mama. Und wir sind aber so miteinander, die drei Brüder. Und der Thomas und ich haben vor, es ist, wie gesagt, das war, glaube ich, 2000, haben wir gesagt, komm, wir machen mal einen Trip nach Thailand. Und ich war da noch nie in Thailand. Also es war auch das erste Mal, dass ich nach Thailand gekommen bin. Und ich weiß noch, dass ich in Bangkok irgendwie aus dem Taxi gestiegen bin und dass es bei mir düm, düm. Und ich gedacht habe, boah, und in ba weißt, ausgerechnet in Bangkok, wo eigentlich außenrum es abgeht wie die Sau, macht dein Mindset auf einmal, boah, ich werde ruhig. Das fand ich total verblüffend. Ich habe dann auch Zugang zum Buddhismus gefunden und so weiter. Aber was ich sagen will, wir waren dann 14 Tage auf Koh Samui, beziehungsweise stimmlich auf Koh Phangan, haben da Party gemacht wie die Gestörten und sind dann nach Chiang Mai. Und da hat es mich nochmal erwischt. Also ich weiß auch noch, dass ich im Flughafen Chiang Mai ausgestiegen bin. Und wir in die Innenstadt gefahren sind und ich mir gedacht habe, Gott, ist das hier schön. Also an jeder Ecke fand ich es toll. Das ist scheißegal, ob da ein hässliches, abgefucktes Haus stand. Ich fand es einfach klasse. Und da habe ich mich in Chiang Mai verliebt. Und ich war seither tatsächlich jedes Jahr mindestens einmal in Chiang Mai für eine Woche, für 2 Wochen, bis auf Corona. Ja, das hat mir richtig wehgetan. Wir hatten den Flug gebucht 3 Tage nach dem Lockdown. Also wir hätten 3 Tage, nachdem der Lockdown kam, hätten wir fliegen sollen. Das wurde natürlich nichts. Und es war gut, dass es nichts wurde, weil ein paar Leute sind noch rausgekommen, geflogen, sind aber nicht zurückgekommen, weil Thailand 3 Monate oder 4 Monate dicht gemacht hat. Also so gesehen haben wir Glück gehabt. Aber es war halt schon schwer. Und deswegen, als es dann vorbei war mit diesem ganzen Covid-Scheiß, haben wir gesagt, okay, wieder nach Thailand, wieder nach Chiang Mai. Ich fühle mich, es lässt sich wirklich schwer beschreiben. Ich tue mich auch ab und zu schwer, den Leuten klarzumachen, aber du kennst es mit Sicherheit, vielleicht mit Chiang Mai, vielleicht mit anderen Plätzen. Ich komme dahin und fühle mich zu Hause.
Mit
Und
Tangman. Ja.
wenn ich das Leuten erzähle, wenn ich das einem deutschen traditionellen Umfeld erzähle, dann reagieren die halt zum Teil so nach dem Motto, ja, aber du bist doch zu Hause in Deutschland. Und dann werde ich immer kurz so ein bisschen kürzer angebunden und sage, nee, eigentlich nicht. Also ich fühle mich in Deutschland weniger zu Hause als in Chiang Mai. Ich fühle mich in München, ich komme nicht aus München, ich komme aus einer schwäbischen Kleinstadt, da wo die Steiftiere herkommen, Knopf im Ohr, aus Gingen an der Brenz.
Okay.
Da fühle ich mich nicht zu Hause. Ich fühle mich auch in Deutschland nicht zu Hause. Also, nee, aus vielen verschiedenen Gründen. Aber ich muss das ja auch nicht alles rechtfertigen und erklären. Ich muss ja bei mir bleiben oder ich bleibe bei mir und sage, wo zieht es mich hin? Wo zieht es mein Herz hin? Wo geht es mir mit mir selber gut? Und also es gibt keinen Platz auf der Welt, wo es mir mit mir selber so gut geht wie in Chiang Mai. Warum das so ist, wer weiß. Es interessiert mich auch gar nicht so sehr. Ich war mal Physiker und habe nach warum, 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 warum gefragt. In der Zwischenzeit bin ich Phänomenologe, das heißt, ich nehme wahr, was da ist und sage, super. Und wenn ich in Chiang Mai wahrnehme, dass ich da ankomme und sage, boah, hier geht es mir gut mit mir selber, dann würde ich sagen, ich fühle mich zu Hause. Also ja, also zur Irritation vieler Menschen, die mir begegnen, du gehörst tot sicher nicht dazu, weil ich glaube, dass du das komplett nachvollziehen kannst.
100%.
Zur Irritation vieler Menschen, ich an der Stelle sage, ich fühle mich in Chiang Mai. Ich bin in Chiang Mai zu Hause, weiß der Teufel warum. Also da merkst du, ich fange jetzt an, mich zu wiederholen. Es ist wirklich, außer so, wie ich es gerade gemacht habe, kann ich es gar nicht erklären. Ja.
Ja, verstehe ich zu 100% und mir genau auch mit Chiang Mai eben so.
Ja. Ja.
Chiang Mai ist auch der einzige Ort
Ja.
auf der Welt, wo ich sage, da könnte ich mir doch vorstellen, irgendwann mal sesshaft zu werden.
Ja, er geht mir auch so.
Mal gucken, ob das irgendwann
Ja, mal
kommt.
schauen.
Ja, und jetzt.
Vielleicht sitzen wir zwei ja mal in 20 Jahren in Chiang Mai in einem Café und grinsen uns an. Und
Ja.
neben uns sitzen unsere Liebsten und grinsen sich an. Und wir sagen: Schau, da sind wir.
So sollte es sein, genau.
Ja, nicht die blödeste Vorstellung.
Nee, auf gar keinen Fall. Ich fände es sehr schön. Und jetzt bist du ja auch in Chiang Mai, ne? Die nächsten, also dann ab Mitte Dezember.
Also, ich fliege nach Chiang Mai am 17. Dezember. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Zeit bis Neujahr dort verbringe. Vielleicht gehe ich auch mal 10 Tage jetzt tatsächlich nochmal in den Kloster und halte einfach mal 10 Tage lang die Klappe. Da zieht es mich gerade eben ziemlich hin. Dann fliege ich am 31. nach Bangkok und treffe mich da mit Melli. Verbringen wir Silvester in Bangkok. Was jetzt vermutlich, ich habe das erst vor ein paar Tagen gelesen, nicht ganz so festiv wird, wie es geplant war, weil ja die Sirikit, die Queen Mum, ist ja gestorben vor ein paar Tagen. Und das bedeutet in Thailand, glaube ich, Staatstrauer von fast 3 Monaten. Die haben die ja geliebt. Also Thailand ist gerade eben ebenso am Boden zerstört wie vor 8 oder 9 Jahren, als der Bhumipol gestorben ist. Und deswegen wird es wahrscheinlich in Bangkok nicht ganz so partymäßig. Aber wir sind auch nicht so partymäßig unterwegs. Also ich habe auch kein Problem damit, diesen Abend in relativer Ruhe am Chao Phraya zu verbringen.
Ja.
Genau, und dann sind wir 2 Nächte in Bangkok und dann geht es am 2. Januar wieder zurück nach Chiang Mai. Und da sind wir dann bis Mitte März. Und in Chiang Mai ist dann im Februar die digitale Nomaden-Summit. Und da habe ich mich schon beworben. Da werde ich eventuell auf der Bühne stehen oder Workshops halten. Und dann Mitte März gehen wir dann nach Vietnam, nach Da Nang. Da ist dann das Digital Nomad Fest, das Vietnamese Digital Nomad Fest. Da läuft es genau gleich. Dann machen wir nochmal 14 Tage Urlaub auf Phu Quoc. Ich war noch nie in Vietnam.
Okay.
Deswegen freue ich mich da auch super drauf. Und dann geht es zurück nach Bangkok, wo wir dann nochmal 10 Tage lang in dem Kondo ein bisschen Bangkok Lifestyle und ein bisschen arbeiten. Und dann haben wir schon wieder Mitte April. Die Zeit wird ungefähr so vergehen. Und dann geht es zurück nach München. Und dann stehe ich hier wieder bei meinen Kunden auf der Bühne.
Okay. Und bei den zwei digitalen Nomadenveranstaltungen wirst du jeweils über emotionale Intelligenz, Empathie, Charisma sprechen?
Ja. Also werde ich, wenn sie mich nehmen. Ja, du musst dich da bewerben, du musst da ein bisschen sagen, erzählen, zeigen, wer bist du, was machst du, wozu machst du das und so weiter. Und wenn sie mich nehmen, dann wird das Thema, die Themen werden sein Empathie und Charisma. Ja.
Aber jetzt bei der Toscation, also bei der Workation vom Citizen Circle, hast du über NLP gesprochen und nicht über Empathie und Charakter.
Ja, total, total witzig. Ich hab meine NLP-Ausbildung gemacht in den Anfang der 90er des letzten Jahrhunderts. Und ich habe den Master gemacht, glaube ich, 95. Und der Dennis, einer der beiden Inhaber vom Citizen Circle, der ja auch da auf der Tuscation war, mit dem habe ich mich schon beim letzten Mal so ein bisschen angefreundet und wir sind in Kontakt geblieben und der sagt, ja, oh, Markus, ich finde NLP einfach so cool, lass uns doch was zum Thema NLP machen. Ich habe dann zu ihm gesagt, Dennis, Ich habe diesen Master, ich setze auch mein NLP ein. Ich würde mich jetzt auf dieser Identitätsebene nicht als NLPler bezeichnen, wie es ganz viele Leute tun. Ja, also da, ich bin von diesen Selbstattributierungen weit entfernt. Ich setze halt einzelne Geschichten aus dem NLP ein. Und da sagt er, komm, lass uns einen Workshop machen. Und ich habe überlegt, habe gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Ja. Und deswegen, es ist jetzt nicht so fachfremd, weil natürlich viele Geschichten aus dem NLP auch Eingang finden in unsere Themen Empathie, emotionale Selbstregulation und so weiter und auch in das Thema Kommunikation, in das Thema Wirkung nach außen. Also da ist natürlich NLP ein naheliegender, einer von vielen naheliegenden Werkzeugkoffern.
Ja.
Und deswegen habe ich gesagt, okay, komm, dann lass uns auf der Toscation, also auf der Toskana Workation, lass uns einen Workshop zum Thema NLP machen. Letztes Jahr hatte ich zwei Workshops zum Thema Empathie und Charisma und jetzt Anfang des Jahres auf Co, wie hieß es, auf Co
Kolan.
Lanta, auf Koh Lanta, auf der Workation vom Citizen Circle und auch auf der Bangkok-Konferenz. Auf der Bangkok-Konferenz habe ich einen Vortrag gehalten zum Thema emotionale Selbstverantwortung. Und auf Koh Lanta habe ich mehrere Workshops gegeben zum Thema Charisma und Empathie. Also die beiden Themen Empathie und Charisma sind es.
Ja.
Dieses NLP war eher kleines, wie sagt man denn, Ausrutscher war es nicht, ein kleiner Exkurs in ein anderes Gebiet,
Exkurs.
in dem ich natürlich seit 30 Jahren mehr oder weniger firm bin.
Ja, ich würde gerne gleich noch mal über das Thema emotionale Selbstverantwortung reden. Das finde ich
Oh,
nämlich
wow.
unfassbar spannend, das
Ist
wusste ich
es auch.
nicht. Ja, aber vorher können wir noch einen Schritt zurückgehen nochmal. Ich habe dich ja jetzt auf das NLP angesprochen, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht Zuhörer und Zuschauer gibt, die gar nicht wissen, was das ist. Kannst du das vielleicht einmal kurz nochmal erläutern und den Bogen, weil du auch sagtest, das fließt da ja mit rein in die Themen
Ja,
Charisma und
ja.
Empathie, inwieweit die vielleicht zusammengeführt werden können, sozusagen.
Genau. Ich versuche mich kurz zu fassen.
Ja, bitte, gerne.
Also NLP, Kurzform, steht für die Begriffe neurolinguistisches Programmieren. Wir unterhalten uns im Grunde genommen über einen Werkzeugkoffer oder über eine Methodenkiste, die Ende der 70er des letzten Jahrhunderts, Mitte Ende der 70er des letzten Jahrhunderts von zwei Wissenschaftlern entwickelt wurden, dieser Richard Bandler und John Grinder. Der eine war, der war, glaube ich, Professor für Linguistik, der Grinder, der Bandler war sein Student. Und die haben die drei bekanntesten Therapeuten der Welt damals beobachtet. Das waren Virginia Satir mit der Familientherapie, Milton Erickson mit der Hypnosetherapie und Fritz Perls mit der Gestalttherapie, glaube ich. Leg mich jetzt nicht fest. Lange Rede, kurzer Sinn. Die haben bei diesen Therapeuten, die alle hoch erfolgreich waren mit ihren therapeutischen Interventionen, Muster festgestellt. Und das Witzige oder Coole an der Nummer war, diese drei, weder Perls noch Milton Erickson noch Virginia Satir, waren in der Lage, das selber zu erklären. Also die sind natürlich erstmal interviewmäßig an die rangegangen und haben gefragt, was macht ihr, was euch so wirksam macht? Und die waren völlig ahnungslos, haben gesagt, dürfen wir euch beobachten? Und die haben gesagt, ja. Und jetzt hat sich eine Vielzahl von Kommunikationsmustern herausgebildet, sowohl zum emotionalen Selbstmanagement als auch zum Umgang mit Emotionen anderer, Klammer auf, ihrer Klienten. Und aus dieser wilden Mischung, immer weiter systematisiert, wurde dann dieser Methodenkoffer, den man heute neurolinguistisches Programmieren nennt. Das vielleicht in Kurzform. Ich will gar nicht verschweigen übrigens, das sollte man schon der Wahrheit halber auch dazu sagen, das NLP liefert einige hochwirksame Manipulationstechniken, die natürlich, wie sollte es anders sein, dann auch in den 70ern und 80ern in irgendwelchen Vertriebskanälen eingesetzt wurden, ja, Strukturvertriebe, Verkauf an der Wohnzimmertür und so weiter. Da kann man jetzt davon halten, was man will. Das NLP arbeitet auch mit ein paar Methoden, die heute in der Zwischenzeit neurowissenschaftlich eindeutig widerlegt sind. Also ohne in die Details gehen zu wollen, diese Augenzugangsmuster. Schaust du nach links, dann erfindest du was. Schaust du nach rechts, dann holst du eine Erinnerung. Das ist alles widerlegt. Und deswegen bin ich auch ein großer Kritiker dieses Werkzeugkoffers oder der sogenannten Gurus, die da rumlaufen.
Ja.
Ich war ein paar Jahre lang Mitglied in der DVNLP, also im Deutschen Verband für Neurolinguistisches Programmieren. Ja, ich will jetzt nicht den Begriff Sekte in den Mund nehmen, aber irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf diesen Kongressen, mir das Heil der Welt von dieser Methode rausziehen zu müssen, habe gesagt, ihr könnt mir an die Füße fassen. Ich bin wieder raus.
Ja.
Die grundsätzliche Idee und die grundsätzlichen Methoden, da sind ein paar richtig geile Sachen dabei, aber viele Menschen haben halt eine Tendenz, daraus eine Religion zu machen und da bin ich weg. Also nur um das einzupacken. NLP ist wirklich was Cooles, da kann man und sollte man sich damit beschäftigen. Ich lege das auch jedem nahe, der nicht bei drei auf dem Baum ist, insbesondere wenn er als Coach unterwegs ist. In meiner Welt kannst du ohne NLP als Coach, hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht. Aber das gilt zum Beispiel auch für Transaktionsanalyse. Ja. Also wer als Coach von Transaktionsanalyse noch nie was gehört hat, der hat auch, sorry, seine Hausaufgaben nicht gemacht. Und da findet genau dasselbe Mist statt. Ja, da gibt es auch Verbände und Gurus und die machen da auch eine Ideologie draus, wo ich mir denke, Leute, bitte, Entschuldigung, lasst die Kirche im Dorf.
Ja.
Also Tipp, beschäftigt dich, Tipp an die Hörerinnen, Hörer, Zuschauerinnen, Zuschauer, beschäftigt euch mit NLP, das lohnt sich und bleibt kritisch dabei.
Finde ich einen sehr coolen Tipp. Und jetzt der zweite Teil der Frage: Wie spielt es zusammen mit der Empathie und emotionalen und Charisma?
Naja, das spielt deswegen zusammen, weil jetzt kommt die Grundannahme, die ich vorhin reingebracht habe, Emotionen sind Kommunikationssignale. Ja, dazu sind sie da. Das ist eine ganz einfache Antwort auf die Frage, wozu haben Menschen Emotionen? Menschen haben Emotionen, um zu kommunizieren. Und Charisma ist eben eine gewisse emotionale Ausstrahlung. Die kann man erzeugen, die kann man lernen, das ist nicht angeboren, das ist eine der dümmsten Vorannahmen gegen Charisma lautet, ja, entweder man hat es oder man hat es nicht. Ja, das stimmt nicht. Ja. Oder es ist angeboren. Wenn ich sowas höre, da werde ich immer ganz nervös und sage, oh, Freunde, ja, aber, und das NLP liefert halt ein paar Methoden zum emotionalen Selbstmanagement, auch zur eigenen Entscheidungsfindung. Emotionen sind auch Kommunikationssignale nach innen, für mich selber. Für mich liefern meine Emotionen ganz, ganz wunderbare Hinweise, wie ich drauf bin, was mir wichtig ist und so weiter. Und das NLP liefert halt viele Methoden und Ideen, wie man Emotionen sinnvoller oder intelligenter oder eleganter einsetzen kann für sich selber oder wahrnehmen kann und nach außen. Und da liegt dann der Begriff emotionale Intelligenz, der ja nichts anderes umfasst als den sinnvollen, intelligenten Umgang mit Emotionen und die Berücksichtigung dessen, wozu sie da sind, nämlich als Kommunikationsmittel. Also da ist die Verbindung, wenn man das weiß, relativ naheliegend.
Ja, spannend. Und die emotionale Selbstverantwortung?
Das
Ja, jetzt geht's.
ist, ja, jetzt frage ich wieder, wie viel Zeit hast du? Das ist tatsächlich eines meiner Lieblingsthemen. Ich weiß nicht, warst du in Bangkok dabei?
Nee,
Du warst nicht in Bangkok, also schade. Also, ich versuche es kurz zu machen. Wir fangen an mit dem Thema Selbstverantwortung. Und Selbstverantwortung heißt, ganz salopp gesagt, und jetzt bitte für diejenigen, die zuhören und die dieser Wendung oder diesem Gedanken zum ersten Mal begegnen, lasst euch nicht gleich abschrecken, sondern ich biete den jetzt mal an, nähert euch einfach mal diesem Gedanken. Du kannst tun und machen, was du willst. Du kannst tun, was immer du willst. Du wirst dir halt darüber im Klaren sein müssen, dass alles, was du tust, eine Konsequenz hat und dass eventuell bei der einen oder anderen deiner Handlungen ein Preis eingefordert wird. Ich nehme als Beispiel immer, wer von euch hat einen Führerschein, wer ist schon mal geblitzt worden und wer hat sich geärgert? Ja, und natürlich, jeder hat einen Führerschein, jeder ist schon mal geblitzt worden und alle haben sie sich geärgert. Und jetzt trenne ich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, wenn ich frage, worüber hast du dich geärgert? Da gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, über diese Schweine, die diesen Blitzer aufgestellt haben, diese Raubritter, diese Verbrecher, diese Abzocker, diese Piraten, die ziehen mir mein wohlverdientes Geld aus der Tasche. Und es gibt welche, die sagen, ich habe mich über mich geärgert, weil ungefähr 300 Meter vorher ein kleines Schild war mit so einem roten Kreis, auf dem stand eine 40 oder eine 30 drin und ich bin halt mit 70 da reingerauscht. So, und dieses völlig banale Beispiel liefert aber den gesamten offenen Raum für das Thema Selbstverantwortung. Du hast dieses Schild gesehen. Du weißt, dass da ein Blitzer stehen könnte. Ja, das ist ein Konjunktiv, aber trotzdem besteht die Möglichkeit. Ja, und jetzt hat halt irgendjemand, ob das jetzt ein Raubritter ist oder nicht, interessiert mich nicht. Jetzt hat halt irgendjemand diesen Blitzer aufgestellt und jetzt macht es Flash und jetzt zahlst du halt deine 80 Euro. Der Witz bei der Sache ist, ich will ja niemandem vorschreiben, wie er oder sich zu fühlen hat oder auf wen er oder sie seine Emotionen zu projizieren hat. Aber sich zu ärgern über den, der den Blitzer aufgestellt hat, hat halt mit Selbstverantwortung nichts zu tun. Sich zu ärgern über mich selber, weil ich so doof war, an der Stelle diese 30 zu ignorieren und nicht zu checken, dass die Zahl auf meinem Tacho deutlich höher ist, das ist meine eigene Dummheit, meine eigene Nachlässigkeit. Also da richtet sich der Ärger, und wenn ihr mich fragt, wenn du mich fragst, völlig zu Recht, gegen mich selbst. Ja? Also eine Werteverletzung, die ich selber begangen habe. Und so packen wir das Thema Selbstverantwortung. Du kannst tun, was immer du willst. Du musst halt bereit sein, den Preis zu zahlen. Und mein vorhin bereits erwähnter Ausbilder, der Werner Simmerl, der hat damals immer noch angefügt, but decided and be happy. Ja? Also triff die Entscheidung. Und wenn der Preis dann eingefordert wird, dann zahl den Preis. Also nur um ein Beispiel zu nehmen für digitale Nomaden. Ich kenne Leute, die wandern aus, in Anführungszeichen, melden sich ab, glauben, sie kommen um die Steuer rum, kommen nach 3 Jahren zurück. Wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt hat, dann weiß man, dass das Finanzamt nach 3 Jahren fragt, aha, du bist wieder da, was hast du in den 3 Jahren gemacht? Wir stellen mal ein bisschen in Frage, was du gemacht hast, und jetzt kommen die riesen Steuernachzahlungen. Wenn man weiß, ob das in Ordnung geht oder nicht, ist nicht das Thema, ja. Da bin ich auch zwei, da sage ich auch, das sind schon merkwürdige Methoden, aber ich weiß, dass das passieren kann. Und dann muss ich mich halt auf eine bestimmte Stelle absichern. Oder, das ist jetzt so ein Beispiel, wenn ich das noch kurz bringen kann, die Leute gehen nach Chiang Mai, die sogenannten digitalen Nomaden, hocken sich mit ihren Laptops da in die Cafés rein und posten diese Bilder tausendfach im Netz, bezeichnen sich als Influencer und arbeiten aber nicht. Ja, sondern die hocken halt im Café, Kaffee schlürfend, und schauen sich die Tempel an und posten Bilder. Und ich bin genügenden davon begegnet, die dann nach 3, 4 Wochen wieder abgehauen sind. Und wenn ich die dann frage, ja, wieso gehst du wieder? Ja, ich habe kein Geld mehr. Sag ich, ja, aber ich dachte, du arbeitest. Ja, schon. Ja, und jetzt kommt dieser Blödsinn. Ja, ich habe es versucht. Nee, der hat einfach, der hat gepostet. Das ist Posting und Posing.
Ja.
Und damit, da sind wir hoffentlich beieinander, damit verdient man halt kein Geld. Sondern ich muss halt auch ein bisschen was tun. Ich finde es total interessant, dass wir jetzt bei dem Punkt sind, weil der dockt an was an, was ich vorhin schon erwähnt habe. Die Entscheidung, ich will digitaler Nomade sein oder digitale Nomadin, das interessiert mich jetzt, wie du das siehst, die heißt auch, dass ich mich, also ich in meinem Fall, ich kenne mich ja. Ich sage nur Koh Samui, 4 Wochen Koh Samui, 30 Grad, geilstes Wetter. Wenn ich mich da gehen lasse, dann verbringe ich den ganzen Tag am Chaweng Beach und gehe nach 4 Wochen weg und habe keinen einzigen Euro verdient, keinen einzigen Kurs erstellt, keinen einzigen Kurs verkauft, keine einzige Ad geschaltet, kein einziges Online-Coaching gemacht. Und dann gucke ich mir mit großen Augen im Spiegel ins Gesicht und sage, Scheiße, was war das jetzt? Und deswegen haben Melli und ich, als wir hin sind, ich habe mich da vorher ja in diesen Kreisen schlau gemacht, und die haben gesagt, hör zu, schaff dir eine Arbeitsroutine und zwing dich jeden Tag ein paar Stunden zu arbeiten. Und ich weiß noch, dass wir hingegangen sind und gesagt haben, also pass auf, Baby, egal was passiert, egal wie geil das Wetter ist, egal von wem eine WhatsApp kommt, let's go have a coffee und was weiß ich was. 3 Stunden vormittags, 3 Stunden nachmittags, Deep Work, konzentriertestes Arbeiten, scheißegal was passiert. In dem Land, in dem andere Urlaub machen. Und das gehört auch zur Selbstverantwortung dazu. Das
100.
gehört unbedingt dazu, weil wenn ich das nicht mache, dann kann ich mich zwar digitaler Nomade nennen, gehöre aber zum Heer derjenigen, die als digitale Nomaden, wie sagt man denn, mit wehenden Fahnen untergehen, weil sie einfach kein Geld verdienen. Und weil sie den Traum träumen, ja, es reicht, wenn ich mich mit dem Laptop ins Café setze und dann kommen die Millionen rein. Ja, nein, eben nicht. Und das ist eine so Geschichten, warum ich das Thema Selbstverantwortung mag, zu sagen, die Entscheidung, digitaler Nomade zu werden und mobil zu arbeiten, ist eine richtig geile Entscheidung. Und du musst halt wissen, worauf du dich einlässt und was der Preis ist, den du zahlst. Und der Preis ist halt zum Beispiel in Koh Samui 6 Stunden am Tag in deinem Zimmer zu hocken, vorm Rechner und, wie heißt es nochmal gleich? Ach ja, zu arbeiten.
Ja, genau.
Und das ist jetzt, das liefert jetzt quasi den Einstieg in das Thema emotionale Selbstverantwortung. Vielleicht, um noch ein Beispiel zu nennen, Barbara, wer ist schuld an meinen Emotionen? Wer ist verantwortlich für meine Emotionen? Relativ einfache Antwort, ich bin verantwortlich für meine Emotionen. Das ist jetzt so aus dem Raum gegriffen, einfach so hingeknallt. für ganz, ganz viele Menschen eine brutale Herausforderung. Ja, weil man sagt ja zum Beispiel schon, und die Sprache drückt es aus, und jetzt machen wir ein bisschen NLP, du ärgerst mich. Nein, geht nicht. Du ärgerst mich nicht. Ich weiß, wer wen ärgert. Ich ärgere mich. Weil die Emotionen kommen aus meinem Wertesystem. Mein Wertesystem wird berührt. Das löst die Emotion aus. Also etwas, das du tust, löst bei mir die Emotion aus. Ja, aber das von der Verantwortung her zu dir zu schieben und zu sagen, du ärgerst mich, ist für mich sprachlich schon inakzeptabel. Und es geht jetzt sehr schnell. Normalerweise lasse ich mir für diese Art der Vermittlung eine Stunde Zeit und habe im Idealfall noch 3 Tage vorher emotionale Intelligenz mit euch gemacht. Aber das ist die Grundidee. Die Grundidee ist, wer ist verantwortlich für mein Leben? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, wie es den Zuhörerinnen und Zuhörern geht. Da draußen laufen ja zunehmend so unfassbar viele Opfer rum. Es ist ja schon unerträglich. Ich weiß nicht, wer alles schuld daran ist, dass es dir scheiße geht. Also angefangen von deinen Eltern über das Land, in dem du wohnst, bis zur Politik und was weiß ich was. Nein, fuck you. Sorry, tut mir leid. Ich hab's im Griff. Ja, das ist eine der ältesten Lektionen aus der humanistischen Psychologie, oder geh nochmal 2000 Jahre zurück aus dem Buddhismus, zu sagen, nicht die Umstände sind daran schuld, wie du dich fühlst, sondern die Art und Weise, wie du auf diese Umstände reagierst, sind verantwortlich dafür, wie du dich fühlst. Ja, und jetzt sind wir voll und mitten in diesem zentralen Thema drin, dessen Fans gerade eben ein bisschen in die Minderheit geraten. Sage ich mal so. Das ist das, was ich wahrnehme. Die Opfer wachsen. Diejenigen, die die Verantwortung nach außen schieben, wachsen. Und diejenigen, die sagen, ich bin selber für das verantwortlich, was hier mit mir passiert, beziehungsweise nicht mehr für das, was mit mir passiert, sondern für das, was daraus wird, die nehmen ab. Das ist was, was ich echt mit Sorge betrachte. Und blöder roter Faden, der jetzt zugeht. Ich nehme halt uns Deutsche oder uns in Deutschland in der Stelle auf einem Weg wahr, wo ich mir denke, ich weiß nicht, ob ich kotzen muss oder jetzt tut mir leid. Also Deutschland geht an der Stelle einen Weg, nur noch Opfer, nur noch Schuldzuweisungen, nur noch Politik ist schuld, alle sind schuld. Im Zweifelsfall ist das Wetter schuld. Ja. Und da sind wir halt natürlich in einem hochbrisanten Gebiet, was aber auf der anderen Seite für mich und für diejenigen, die dieser Wendung oder diesem Gedanken folgen können, natürlich unfassbar ermächtigend ist. Ja, die Leute sagen immer, oh Gott, emotionale Selbstverantwortung, Alter, so wie du das beschreibst, das ist echt schwierig und anstrengend. Dann sage ich, ja, das stimmt. Das ist schwierig und anstrengend, aber du hast davon auch was, was ansonsten unbezahlbar ist, nämlich dass du am Ende des Tages im Spiegel dir selber in die Augen gucken kannst und sagen kannst, okay, das war mein Tag. I owned the day and not the day owned me. Und ich weiß ja, das ist für viele Leute ist das nichts wert. Für mich ist das alles Entscheidende.
Ja, zu 100%. Also du sprichst mir mit allem, was du gesagt hast, vollkommen aus. Und
Wir sollten häufiger mal miteinander plaudern, Barbara.
ja, vielleicht müssen wir das tun. Und also ich merke auch, dass vieles von dem, was du ja auch so ein bisschen, also ich will nicht sagen, auf wissenschaftliche Füße hier stellst, aber du hast ja schon ein gutes Fundament, einen guten Hintergrund. Du hast das ja wirklich richtig gelernt und so, wovon du hier alles sprichst. Das habe ich ja nicht. Trotzdem habe ich sehr viele von diesen Ideen schon an der einen oder anderen Stelle auch in diesem Podcast hier
Natürlich.
auch erzählt, ne? Und
Ja, glaube ich. Ich kenne dich ja auch schon ein bisschen und ich folge dir ja auch schon ein bisschen. Ich weiß es ja auch. Und bitte lass mich da an der Stelle was sagen. Ja, ich habe da ein Fundament, das insbesondere in der Philosophie, in den Sozialwissenschaften, natürlich in der Psychologie und im Übrigen auch in den kognitiven Neurowissenschaften, die das alles mehr oder weniger bestätigen, liegt. Aber ganz ehrlich, ich muss weder Psychologie studiert haben, noch mich intensiv mit Neurowissenschaften auseinandergesetzt haben, um an der Stelle einen Zugang zu diesen Themen und zu diesen Wahrheiten zu bekommen. Also mich stärkt es, ich bin Naturwissenschaftler, ich bilde mir da auch ein bisschen was drauf ein, auf diesen Master in kognitiven Neurowissenschaften und so weiter. Aber ich weiß natürlich, dass das für mich Befriedigung meiner Eitelkeit ist und Hobby und wie auch immer. Niemand muss kognitive Neurowissenschaften studieren oder Buddhist sein oder Philosophie studieren, um sich solchen Geschichten zu nähern. Also das ist mir schon ganz besonders wichtig. Ich mache das halt gern, weil es mir Spaß macht. weil ich gerne in die Tiefe gehe. Aber weißt du, letztendlich sind wir ehrlich, die daraus resultierenden, in Anführungszeichen, Wahrheiten oder Erkenntnisse, das sind jetzt keine Raketenwissenschaften. Ja, sondern da braucht es ein bisschen ein offenes Mindset dafür und ein bisschen Selbstreflexion. Und dann kann sich jeder und jede diesen Themen genauso nähern, wie wir es jetzt gerade eben hier miteinander gespielt haben.
Ja.
Also, ja, ich habe schon den Background, aber der Background ist nicht das Entscheidende.
Ja, da hast du absolut recht. Du hast eben den Buddhismus auch nochmal erwähnt und du hast auch vorhin in so einem Nebensatz gesagt, dass du überlegst, nochmal so eine Woche in so ein Schweigeretreat, in Vipassana oder sowas zu gehen.
Vipassana, ja.
Ja, hast du sowas schon öfter gemacht?
Einmal. Schon viel zu lange her.
Auch in Thailand?
Ja, in Chiang Mai. Also im Norden von Chiang Mai. Ja.
Du
Ich
warst jetzt.
weiß, das war im Wat Suan Dok, heißt der Tempel. Und der Wat Suan Dok hat damals angeboten, so Schweigeretreats in einem ausgelagerten Kloster im Wald im Norden von Chiang Mai. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob es das noch gibt. Aber es gibt in der Zwischenzeit und es gab auch damals schon genügend Klöster in Thailand und gerade im Norden und gerade in Chiang Mai, die solche Geschichten angeboten haben. Ja.
Ja, ich war ja 2019 nach dem Tod meiner Mutter, war ich eine Woche in Wat Pa Thammua. Das ist von Pai, das ist zwischen Pai und Mae Hong Kong. Und also, es war auch so eine interessante Erfahrung, was das mit einem macht.
Kann ich verstehen, ja. Ja, und
Denk.
ich bin mal wieder fällig.
Ja, verstehe ich. Ich bin auch schon am Überlegen, ob ich nicht wieder fällig bin.
Ja. Also
Hast
vermutlich kommt an mich zwischen 20. Dezember und 30. Dezember keiner ran.
Das ist
Muss
doch.
ich noch mein ganzes Netzwerk instruieren, auch meine Community und wie sie alle heißen, sagen, Leute, und meine Familie, Leute, es ist egal, was passiert, zwischen 20. und 30. Dezember bin ich nicht erreichbar. Warum? Weil ich das Handy abgebe an der Klostermauer. Und dann,
Toll.
sorry. Ja, da
Toll.
geht dir natürlich die Düse. Ja, aber was ist, wenn was passiert? Erstens, es passiert nichts. Und zweitens, wenn was passiert, haben wir Pech gehabt. Sorry.
Hast du das Gefühl, du hast einen Zugang zum Buddhismus durch diese ganzen Themen, mit denen du dich viel beschäftigst, oder hängt das nicht so zusammen?
Also, ob der Zugang dadurch erfolgt ist, weiß ich nicht. Aber dass es zusammenhängt, ist mir relativ klar.
Ja.
Weil ich habe mich ziemlich intensiv mit Religion beschäftigt. Also ich bin katholisch getauft und erzogen. Und ich habe auch schon als Kind und Jugendlicher Kommunionsunterricht, Firmung und so weiter. Boah, fand ich furchtbar. Ja, und aufgrund familiärer Gegebenheiten und natürlich Einbindung in die entsprechenden sozialen Netzwerke gehst du jetzt als 13-Jähriger nicht hin und sagst, fuck you, ich habe da keinen Bock mehr drauf.
Ja, klar.
Ich bin aber dann mit Mitte 20 aus der Kirche ausgetreten und war so ein bisschen auf der Suche. Dann habe ich angefangen, mich mit dem Judentum zu beschäftigen. Dann habe ich angefangen, mich mit dem Islam zu beschäftigen. Einfach nur, um zu gucken, was da los ist und was man da haben, machen, tun lassen kann. Und bin dann beim Buddhismus gelandet, der mich sofort angesprochen hat, weil ich den Buddhismus ja auch nicht als Religion bezeichne, sondern als Philosophie. Wenn man als Religion was bezeichnet, wo ein Gottesbild im Hintergrund steht, dann ist Buddhismus keine Religion, weil im Buddhismus, das wissen vielleicht einige nicht, es gibt im Buddhismus kein Gott. Ja? Buddhismus ist eine reine auf den Menschen bezogene Geschichte. Da gibt es natürlich in Anführungszeichen Systeme, Kräfte und Prinzipien, ja, Karma und so weiter. Aber was mich am Buddhismus immer fasziniert hat, ist, dass man eben nicht diese eine Instanz im Hintergrund hat, die dich dann auch noch vielleicht, ja, es gibt ein Auge, das alles sieht, auch wenn es in tiefer Nacht geschieht. Das ist so ein Glaubenssatz von meiner Oma, mit dem ich groß geworden bin. Entschuldigung, was ist das denn für eine Scheiße? Um Gottes Willen. Ja, und das gibt es im Buddhismus halt nicht. Natürlich. Und jetzt kommt eben das, was wir gerade schon besprochen haben, was man vielleicht als karmisches Prinzip bezeichnen könnte. Das lautet: Alles, was du tust, hat Konsequenzen. Fertig. Und damit sind wir ja mitten im Thema Selbstverantwortung. Ja.
Genau.
Und dann zahle ich aber den Preis, ich weiß es aber und ich habe vor allen Dingen die Freiheit. Ja. Und das jetzt bei allem nötigen Respekt vor den Christen, Juden und Moslems, die zuhören, Das finde ich halt in diesen drei Weltreligionen, sagen wir mal so, vorsichtig ausgedrückt, in einer etwas anderen Ausprägung. Ja, wo das Thema schlechtes Gewissen und das Thema Macht, auch die Institutionen, ich meine, welche unfassbare Macht hat die katholische Kirche? Welche unfassbare Macht haben die islamischen Gelehrten in den entsprechenden Ländern oder vielleicht auch hier sogar in Deutschland an den entsprechenden Stellen? Dieser Wille zur Macht oder diese Gier nach Macht der Institution, jetzt wird es ein bisschen brisant, deswegen mache ich jetzt gleich wieder Schluss, die fühle und spüre ich halt im Buddhismus an der Stelle nicht. Naja, im Buddhismus bleibt letztendlich die gesamte Entscheidungsgewalt, die gesamte Macht und die gesamte Selbstverantwortung da, wo sie hingehört, und das ist halt bei mir. Und das hat mich, ich habe natürlich auch ein paar Jahre gebraucht, um dann, und weißt, das ist halt so immer, kommst du zuerst mit dem einen Thema in Verbindung und stellst dann fest, oh, da gibt es noch viel geilen anderen Scheiß, der auf genau die Nummern einzahlt, oder lernst du andere Themen kennen und kommst dann zu dem Thema und sagst, das zahlt da ein. Ich könnte die Reihenfolge, weil du gesagt hast, was hat wozu geführt, könnte ich nicht mehr nennen. Aber dass das von meinem heute bestehenden und hoffentlich noch viel weiter erweiterbaren Mindset, dass das alles an der Stelle irgendwie auf dasselbe einzahlt, das ist offensichtlich.
Sehr, sehr schön. Möchtest du zum Abschluss noch ein paar Worte zu deiner Community sagen?
Ja, meine Community. Ja, was soll ich sagen? Die war ja, die ist ja schon relativ, naja, relativ alt ist zu viel, die ist über ein Jahr alt. Ich habe die gestartet, also die Community, darf ich so, das ist jetzt keine Werbung, oder? Ich sage einfach, die ist auf School und heißt Empathie und Charisma. Und die hatte mal 70 Mitglieder. Und ich habe irgendwann letztes Jahr die Lust verloren, weil die ganzen Mitglieder völlig inaktiv waren. Was auch am Owner und am Moderator und am Besitzer liegt. Also hier sind wir wieder bei der Selbstverantwortung, weil ich anscheinend auch diese Community nicht ordentlich geführt habe. Dann habe ich mich von jemandem beraten lassen, der sowas kann. In der Zwischenzeit sind wir, glaube ich, 32 Mitglieder und die Aktivität ist deutlich höher. Das sind lauter, also es sind noch nicht mal vorrangig Selbstständige, sondern das sind auch relativ viele Angestellte dabei. Was diese Menschen vereint, ist, glaube ich, tatsächlich die Tendenz zur Selbstverantwortung. Also das, glaube ich, sagen zu können, man könnte sie auch Selbstverantwortungscommunity nennen. Das spüre ich ganz deutlich. Und das ist witzigerweise auch was, was die Leute reinzieht. Und dann natürlich, dass sie die beiden Themen Empathie, Einfühlungsvermögen, was ja auch unter Druck gerät, ja, wenn ich Elon Musk und Leute wie Elon Musk sagen höre, Empathie ist die Schwäche der modernen Gesellschaft, da weiß ich ja nicht, ob ich schreien oder kotzen soll. Also fürchterlich entsetzlich. Und da muss ich einen Gegenpol legen. Ich habe zwar keine Mittel gegen Elon Musk, aber ich kann im Rahmen meiner Möglichkeit sagen, nee, Empathie ist das, was wir in den nächsten Jahren zunehmend brauchen werden. Und Charisma ist halt eben dieses emotionale Wirken. Ich war selber mein Leben lang, mein halbes Leben lang, ein schüchternes, brutal zurückhaltendes, von keinerlei Selbstwertgefühl durchdrungenes Kind. Und ich habe halt diesen Weg, bin halt diesen Weg zu einer, naja, schon vermutlich deutlich wahrnehmbaren Ausstrahlung gegangen. Ich darf das ganz selbstbewusst an der Stelle sagen. Und ich glaube, dass ich relativ gut darin bin, anderen Menschen, egal wie alt sie sind übrigens, diese Ermächtigung, dieses Encouragement und dieses Empowerment zu geben. Du darfst dich zeigen. Das ist einer der zentralen Sätze. Du darfst dich zeigen. Und ja, natürlich wirst du auf die Fresse kriegen. Ja, das gehört zur Selbstverantwortung auch dazu. Charisma kann man nicht haben und kann man nicht zeigen, ohne Zurückweisung zu erfahren. Ja, dann erfährst du halt Zurückweisung. Und das ist auch so, das ist, glaube ich, auch so, das, jetzt sind wir wieder im Thema Selbstverantwortung. Weswegen das, witzigerweise, jetzt, wo wir uns drüber unterhalten, kommt mir die Verbindung in der Stärke tatsächlich zum ersten Mal, verbindet diese Menschen dort. Also wunderbare, liebe Menschen, die sich alle rund um dieses Thema Empathie und Selbstverantwortung scharen und sich da austauschen. Wir machen viele Postings, Kommentare. Einmal bis zweimal im Monat machen wir ein sogenanntes LOM, ein Live-Online-Meeting. Da haben wir jetzt übrigens am Samstag wieder eins, ein Kennenlernen-Meeting am Sonntag.
Sonntag, ne?
Ja,
Ja,
Sonntagabend.
nicht schaffen, da bin ich ja gerade
Ja, du
angestellt.
bist unterwegs. Ich weiß, du bist unterwegs nach Kenia, oder?
Ja, genau.
Ja, ich weiß. Kein Problem. Also, das ist die Community. Da ist jeder herzlich eingeladen, der sich unter Gleichgesinnten mit dem vielleicht Mindset, was ich jetzt in der letzten Dreiviertelstunde so ein bisschen transportieren durfte, zusammenfinden will, die ist kostenlos, die wird jetzt um ein paar kostenpflichtige Teile erweitert, aber die grundsätzliche Geschichte ist kostenlos und bleibt es auch. Und ich habe nur eine völlig klare Erwartung an jeden, der da kommt, das muss man der Offenheit halber auch sagen. Ich will keine Leute da drin haben, die nur konsumieren. Wer konsumieren will, soll auf Social Media gehen. Ja, wer konsumieren will, soll auf Insta gehen oder nach Facebook oder sonst wohin. Wer bei uns in die Community reinkommt, der bekommt sehr, sehr viel und der gibt auch. Und wenn das zusammenkommt, dann ist jeder, der das hier hört, herzlich willkommen in der Community.
Das klingt super. Ich werde deine Community auf jeden Fall auch unten in der Beschreibung
Ah,
hinterlegen.
gerne. Ja.
Ja.
Ja, das ist lieb.
Sehr schön.
Ja, herzlich willkommen.
Ja, bitte. Gerne.
Und noch was, vielleicht, Barbara, wenn ich das kurz sagen darf,
Ja.
ich bin auch nicht böse, wenn die Leute in die Community kommen und nach einer gewissen Zeit feststellen, oh Alter, mir sind andere Sachen auch wichtig oder vielleicht wichtiger, ich habe einfach die Zeit nicht, es ist mir nicht so wichtig und deswegen gehe ich wieder raus. Wenn das die Begründung ist und wenn das gesagt wird, wenn das offen, no hurt feelings. Nichts natürlicher als das. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand zu mir sagt, mir sind andere Dinge wichtiger und deswegen gehe ich wieder. Aber ja, ich habe keine Zeit, ist ein Ausdruck von Prioritäten. Ich habe kein Problem mit Prioritäten. Ich habe nur ein Problem, wenn jemand reinkommt und sagt, ich will bespaßt werden.
Ja, danke, dass du das nochmal gesagt hast. Ich bin ja übrigens auch in der Community. Also
Ja.
jeden, der da dazukommt, der kann sich sehr gerne mit uns beiden und noch um die 30 anderen netten Menschen zum Thema Empathie und Charisma austauschen
Sehr
und
gerne.
Selbstverantwortung. Also das finde ich wirklich ein
Ja.
super wichtiges und spannendes
Ja.
Thema. Und vielleicht auch gerade, weil, wie du es angesprochen hast, so mit den digitalen Nomaden, die dann nicht genug in die Selbstverantwortung gehen und dann alles
Ja.
Mögliche schuld, dass es nicht geklappt hat, dass sie digitale Nomaden geworden sind, nur sie selbst nicht. Ne? Also
Ja.
das ist wirklich ein, finde ich, sehr zentrales Thema tatsächlich.
Absolut. Ja. Und es ist innerhalb dieser Community der digitalen Nomaden natürlich auch nicht ganz politisch korrekt, an der Stelle das Kind auch mal beim Namen zu nennen, weil es laufen schon relativ viel davon rum.
Ja, das stimmt.
Ja, also ist
Aber
halt so.
es ist so wichtig, dass man das mal sagt und dass man den Leuten
Unbedingt.
sagt, ihr dürft an eure eigene Nase greifen, bevor ihr irgendwas anderes denkt.
Genau das hätte von mir sein können.
Sehr gut, sehr gut. Ja,
Ja.
Kurs, dann danke ich dir vielmals für dieses schöne Gespräch. Für
Sehr
die
gerne.
und ja, ich würde mal sagen, wir nehmen die nächste Folge einfach irgendwo, entweder in Chiang Mai auf oder du hast schon gesagt, ihr seid auf Bali. Vielleicht treffen wir uns auch auf Bali. Ich
Oder in
wollte
Vietnam.
oder in Vietnam oder so. Stimmt, zum Nomad Fest in Vietnam wollte ich eventuell auch.
Ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall.
Aber ich wollte auch unbedingt nach Lombok, weil Heike und Melli haben dort ja jetzt ein Haus gekauft. Also die
Aha.
Melli hat eigentlich das Haus gekauft und Lombok.
Ja.
Nachbarinsel von Bali. Mit den beiden hatte ich übrigens auch eine Folge. Die ist quasi 3 Wochen vor der Folge, die wir jetzt drehen, online. Also die wird online gehen, 3 Wochen, bevor wir die hier online geht. Also weißt
Okay. Ja.
du, bisschen kompliziert. Also die
Macht
Zuhörer
ja nichts.
können jetzt auch die Folge mit Heiko und Melli hören, die dann
Sehr
auch
gut.
erzählen, dass sie dieses Haus gekauft haben. Und ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns doch alle irgendwie vielleicht sogar auf Lombok wieder und machen zu viert eine Folge oder zu.
Wer weiß, bin ich auch dabei. Lombok steht auch irgendwo auf der Bucketlist.
Ja, ist ja nicht weit von Bali.
Ja, Bali ist ein bisschen in den Hintergrund getreten zugunsten von Vietnam, aber wir sind ja flexibel. Also so brutal durchplanen tue ich mein Leben jetzt auch nicht, dass es nicht irgendwie ein paar Wochen vorher mal eine Entscheidung treffen könnte, oh, lass uns woanders hingehen.
Ja, genau.
Wie gesagt, Freiheit.
So ist es, genau so ist es. Freiheit und Unabhängigkeit. Dann bin ich gespannt, wo wir die nächste Folge aufnehmen,
Ich
in welchem
auch.
Setting und zu welchem Thema.
Ja.
Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute.
Dir und euch auch.
Und auch genau an die Zuschauer.
Genau.
Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr über das Thema Selbstverantwortung nachdenkt. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Und oder in der Community von Markus.
See you around the world.
See you. Sa always safe travels, sage ich immer.
Right. Take care.
Bis dann. Ciao.
Bye bye.